Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM.
Das war die Free FM Plattform.
Das nicht. Willkommen zur Plattform heute Nachmittag bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute ist, ja, ich würde mal sagen, ein Buch. Es ist ein interaktives Buch in einer gewissen Weise. Es heißt Sieben Geister, schwäbische Weihnachtsgeister im Untertitel. Hört sich erstmal sehr spannend an. Was es damit auf sich hat, was das genau ist, werden wir gleich näher besprechen, erfahren in der heutigen Stunde mit meinen zwei Gästen. Das sind zum einen, Alter, jetzt habe ich Marburgeister, natürlich, schief geschrieben, Marburgeister. Hi, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Und zum anderen Thomas Giller. Thomas, ebenso herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass ihr den Weg zu uns heute Nachmittag ins Radio gefunden habt und wir über euer Buch, über euer Werk ein bisschen sprechen können und einfach ja mal ein bisschen verstehen, lernen, was das genau ist. Denn das ist so vom Wesen oder von der Art, wie das Buch gemacht ist, doch vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich. Also ich kannte es zumindest noch nicht. Was es genau aber damit auf sich hat, würde ich sagen, sprechen wir, nachdem wir euch erstmal kennengelernt haben. Machen wir eine kurze Vorstellrunde. Wer von beiden möchte denn anfangen? Harald?
Ja, also ich bin Harald Marburger, gebürtig aus Sigmaringen, aufgewachsen im Pfullendorf. Ich habe in Leipzig studiert und arbeite seit 11 Jahren als Redakteur für ProSieben. Und nebenher schreibe ich Bücher und Drehbücher. Habe bis dato 2 Kriminalromane geschrieben, die beide im schwäbischen Raum spielen. Für meinen Erstling Totengräberspätzle habe ich dankenswerterweise den Klauserpreis fürs beste Romandebüt bekommen. Und heute sind wir mit einem Regio Escape Room Thriller hier. Passend zur Weihnachtszeit, und es geht um nichts weniger als um das schwäbische Weihnachtsfest zu retten.
Ja, also du auf jeden Fall bist somit unter die Buchautoren gegangen, aber eigentlich vom Job machst du ein bisschen was anderes.
Genau, also ich bin hauptberuflich Redakteur für ProSieben Galileo. Das mache ich jetzt seit 11 Jahren und es macht mir immer noch großen Spaß. Hoffe, den Zuschauern auch. Mhm. Und ja, genau, und also Bücher schreibe ich sozusagen nachts.
Ja.
In meiner Freizeit.
Man sieht dich auch ab und zu im Fernsehen dann, also, oder hört dich im Fernsehen bei Galileo?
Ja, also jetzt nicht so oft, früher öfters, aber so jetzt so die wilden Sachen irgendwie nach Lateinamerika oder ähnliches, ja. Das mache ich jetzt nicht mehr so.
Ja, also auf jeden Fall auch sehr interessant und ein bisschen, sagen wir mal, vom Thema, das ist ein Radio, ist halt Fernsehen, aber zumindest so Umfeld, entspannende Themen hinterfragen, kennenlernen, erklären, interviewen, vielleicht auch, das gehört auch zu deinem Job.
In der Tat. Also normalerweise bin ich eher der das Mikrofon hält und nicht der davor sitzt. Aber man lernt ja quasi auch nie aus. Und ich hoffe, wir werden das heute einigermaßen hinkriegen.
Kein Zweifel, machen wir. Hm? Thomas.
Ja, ich bin der Killer Thomas. Ich bin gebürtiger Oberbayer, wie man es vielleicht am Dialekt auch hört und hören wird. Von dem her bin ich hauptsächlich über den Harald mit Schwaben in tieferen Verbindung gekommen. Bin verheiratet, habe 2 Kinder und ich arbeite als Entwicklungsingenieur für Packages bei Infineon. Und meine aktuelle Aufgabe ist da, ja, man kann es so beschreiben, als technischer Betreuer für Subkontraktoren. Und die Frage ist, wie komm ich an das Rätselthema? Naja, in meiner täglichen Arbeit ist es sehr häufig, dass irgendwelche Fertigungsabweichungen gibt und die sind nicht so offensichtlich, warum irgendwas nicht geht. Und das ist letztendlich oft ein Rätsel, das man eben verstehen muss. Und von dem her ist das Rätseln etwas Berufsbedingtes bei mir.
Hast du als Kind dann auch gerne gerätselt oder Kreuzworträtsel gelöst oder irgendwelche, ja, solchen Quizze oder irgendwie was gemacht? Also das ist jetzt nicht so.
Eigentlich relativ wenig, aber ich war einfach grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch, speziell in die technische Richtung. Und aus dem kommt ihm die Freude an Knobeln und am Herausfinden.
Menschlich schwierigen Rätseln.
So, und ihr kennt euch irgendwie auf privaten Wege dann oder seid ihr über das Buch Einer sucht den anderen in Kontakt gekommen oder seid ihr miteinander befreundet? Weil jobmäßig haben wir gelernt, macht ihr ein bisschen was Unterschiedliches. Oder wie seid ihr zusammengekommen und dann eben auch im Zusammenhang mit dem Buch übereingekommen, wir machen sowas?
Also wir sind quasi so ein bisschen erweiterte Familie. Also bei uns ist es so, dass ich unsere Frauen, die kommen beide aus Transsilvanien. Also Thomas und seine Frau sind die Taufpaten von unseren Kindern. Und sozusagen, also das hat so einen eher familiären Kontext. Und ich sag mal so, also ich habe in Thomas wirklich jemand gefunden, mit dem er sensationell gut brainstormen kann. Mhm. Also es ist einfach unfassbar. Also er ist, wie Brandstoff. Also wenn man mit ihm sozusagen Ideen entwickelt, das klappt einfach sensationell gut.
Ja, das heißt, ihr seid beide so ein bisschen doch kreativ und so ein bisschen auch, sagen wir mal, einfallsreich und ideenreich. Ich meine, ich entsinne mich auch, in der Kinderzeit gab es dann sowas, dass man dann vielleicht im Familien- oder Freundeskreis hinsitzt und sagt, einer fängt mit einer Story an zu erzählen und der andere muss sie dann fortsetzen und erzählt irgendwie was, so ein Add-on, und der nächste, also reicht die da weiter, der nächste muss wieder irgendwas erzählen und dann quasi so wird man natürlich auch, wie soll man sagen, lässt man sich aus Einfallen kreativ oder einfach ein bisschen fantasiereich auch.
Also, genau wie du das beschreibst, also ich sage dazu, das ist so ein geistiges Ping-Pong. Ja. Der eine fängt mit einem Teil der Geschichte an und das inspiriert den anderen dann, diese Wendung und hast schon mal an sowas gedacht. Und so sprechen wir auch Buch- und Geschichtenideen durch. Mhm. Und die Wochenenden, wo wir uns da sehen, die sind dann immer voll gefüllt von ganz viel Fantasie. Und der Harald hat dann immer die Pein, diese fantastischen Ideen in eine konkrete Geschichte zu pressen. Und das ist dann der harte Teil der Arbeit.
Oh ja, verstehe. Das heißt, ihr macht viel Brainstorming und auch jetzt im Vorfeld zu dem Buch, das wir heute besprechen, habt ihr dann sehr viel zusammengesessen und erstmal eine Weile lang euch Brainstorming oder einfach mal ein bisschen Fantasie walten lassen, um es mal so zu formulieren und dann eine nette Story oder einen netten Content, um den es dann gehen soll, zu entwickeln.
Ja, wir hatten so als grobe Zielvorstellung war irgendwas mit Weihnachten. Mhm. Und nur ist quasi so ein bisschen die Schwierigkeit von dieser Art von Geschichten ist quasi, es muss ein geschlossenes, sage ich jetzt mal, ein geschlossenes Setting sein, weil Escape bedeutet, man ist in irgendeiner Situation, man muss irgendwo ausbrechen. Das heißt also, wie immer diese Geschichte auch ist, es muss irgendwas geben, was für den Leser auch nachvollziehbar so ist, dass man da nicht so einfach rauskommt. Mhm. Und in diesem Fall haben wir dann sozusagen den Schwäbische Alb-Express gefunden, der da des Nachts über die Schwäbische Alb fährt und in dem sozusagen drei Paketboten festsitzen, die eine dringende Lieferung haben und die unbedingt dort raus müssen. Und die kämpfen sich dann sozusagen von Waggon zu Waggon.
Ja. Das ist jetzt das Ergebnis eines Brainstormings oder mehrere Sessions?
Das waren mehrere Sitzungen.
Ja. Habt ihr dann noch mehrere Ideen entwickelt? Also jetzt nicht nur vielleicht genau diesen Ansatz, auch noch anderen dann ausgewählt und gesagt, welcher ist der netteste, welcher ist der vielleicht vielversprechendste? Oder habt ihr jetzt nur den einen dann? Oder wie, also so, wenn man so ein Kreativ, so eine Entwicklung macht, dann kommt ja normalerweise ganz viel. Du schreibst auf Plakate oder auf Papier an die Wand und dann kommt ja meist ganz, ganz viel zusammen. Und dann heißt es, oh mein, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir riesig viel entwickelt an Ideen und dann muss man.
Ich glaube, das kommt sehr stark immer auf das jeweilige Team drauf an, wie man zusammenarbeitet. Ich würde es bei uns so als semi-strukturiert bezeichnen. Also das erste sind die Ideen. Mhm. Die werden dann manchmal verschriftlicht, dann ein Stück weit verfestigt. Und wenn dann die Geschichte etwas länger wird, von Kapitel zu Kapitel, dann merkt man plötzlich, dass manche Übergänge nicht funktioniert. Mhm. Und dann sagt man einfach, okay, man braucht da noch einen anderen Protagonisten oder der darf nicht sterben in der Geschichte. Und so ist es so ein iterativer Vorgang,
ja,
wie man sich zum Ziel dann hin bewegt.
Mhm. Thomas, du kannst das so wissenschaftlich ausdrücken. Ich bin so begeistert.
Habt ihr dann jetzt bei diesem Prozess, bei dieser Entwicklung, bei diesem Brainstorming auch noch jemand anderen mitgenommen? Ich denke zum Beispiel, ich
ja, um Gottes Willen, so wir haben jemand ganz, ganz Wichtiges vergessen. Der Sebastian Reh, der hoffentlich jetzt auch gerade an seinem Empfänger sitzt, der hat nämlich auch eine extrem wichtige Rolle. Der hat nämlich quasi die, sage ich jetzt mal, auch die grafische Konzeption von diesem Roman, sowie eben auch die Realisierung und Umsetzung von diesen Rätseln. Das hat nämlich alles er gemacht. Mhm. Und dafür, der kann heute leider nicht hier sein, weil er schon wieder so viel zu tun hat.
Ja.
Aber der ist quasi der unsichtbare Dritte.
Okay.
Also er in unserem Prozess kommt er so ein bisschen nachgesetzt, aber der hat dann bei diesen Brainstormings natürlich auch mitgemacht, weil er am Ende auch derjenige ist, der sagt, also ja, das ist jetzt grafisch nicht so einfach, das müssen wir irgendwie anders machen.
Mhm. Ja, ja.
Genau.
Also schon ein Mann vom Fach, der dann auch weiß, wie man sowas...
Oh ja.
Illustrator dann, ne? Stopp, es macht ein Illustrator.
Er ist Illustrator, Animateur, Er kann einfach alles.
Ja, weil ich vorher gefragt habe, ich meine, bei so einem Ding, das ist sehr viel Kreativität, so also ein Gedanke von mir, vielleicht wenn man irgendwie Kinder dazu nimmt, die ja meistens sehr viel Fantasie auch haben, oder habt ihr euch so viel Fantasie dann auch selber bewahrt, dass das einfach dann, ja, läuft, dass man selber auf solche tollen Ideen irgendwo kommt, oder wie...
Also ich weiß nicht, also meine Töchter sind 7.
Ja.
Da ist es noch ein bisschen zu, das ist noch ein bisschen zu früh.
Okay. Ja.
Aber wir haben uns alle unser inneres Kind bewahrt.
Okay.
Oder Thomas?
Ja.
Habt ihr früher viel irgendwo irgendwie Geschichten der Form auch gelesen, vielleicht Science Fiction oder irgendwelche fiktionalen, ja, irgendwelche Bücher oder so, dass ihr also viel auch zumindest mal gelesen habt und so die Fantasie und diese Kreativität euch bewahrt habt?
Also, wir kennen süchtig beide.
Ist wahr, ja?
Ja, also Science Fiction ist, denke ich, eine Homebase, wie man heutzutage sagen würde. Und es ist etwas, was den Harald und mir sehr viel Spaß bereitet. Und viele der Geschichten sind auch ganz, ganz weit weg von Schwaben. Lichtjahre, viele Lichtjahre. Mhm. Also Science Fiction ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, Science Fiction ist ja meist irgendwas halt mit Space zu tun. Und wie war das Perry Roden und was ist so alles da?
Ja, und mein Ding war Geisterjäger John Sinclair. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast.
Ich habe das schon mal gehört.
Das waren diese dünnen Heftchen.
Ja.
Und da habe ich mein erstes Geld damit verdient. Die hatten nämlich quasi immer, da gab es die Kurzgeschichte der Woche, ne? Mhm. Und da konnte man quasi Kurzgeschichten hinschicken und da habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal habe ich da tatsächlich 150 D-Mark damals verdient. Also das erste habe ich mir sogar aufgehoben.
Mhm.
Genau. Also das habe ich geliebt, oder wie hieß er, Professor Zamora und so. Also ich war eher so auf das war eher so die Horror-Fantasy-Science-Fiction-Linie.
Ja, ja, insofern natürlich, das bleibt dann irgendwie schon ein bisschen so, oder dass man Ideen hat. Und das ist ja vielleicht ein Punkt, was heute viele Kinder gar nicht mehr so tun. Ne? Lesen, die gucken oder spielen, also Smartphone oder irgendwo so eine Spielkonsolen. Diese Kreativität, die bei euch jetzt hier bewiesenermaßen noch da ist, die habt ihr euch bewahrt. Ich weiß nicht, ob die Kinder das heute noch so irgendwie mitbringen, ne? Oder?
Ich glaube, da hat eben das Buch wirklich eine große Chance, sowas zu kitzeln, weil... Ich denke, häufig ist das eine Frage der Gelegenheit.
Oh ja, ja.
Und so ein Buch, das hat ja Charakteristika von einem Brettspiel, das man gemeinsam macht. Und das kann man auch in der Familie spielen. Und wenn die Kinder sehen, dass es eben Alternativen zum Datteln und zum Swipen gibt,
ja,
und dass das auch ein Erfolgserlebnis ist, wenn man ein Rätsel nach dem anderen knackt, dann ist das schon wirklich was Tolles.
Mhm. Ja, sehr schön. Das heißt, ihr habt da jetzt auch eine ganze Weile miteinander euch kreativ ausgetauscht, sehr lange gewerkelt. Wir kommen ja nach der Pause noch ein bisschen konkreter auch auf das, was da mit dem Buch, was es da genau auf sich hat, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Aber einfach mal so vom Zeitrahmen, dass wir eine Vorstellung haben. Von der ersten Idee, dass ihr sowas miteinander gestalten wolltet, heute bis zur Veröffentlichung. Ich denke, es ist schon veröffentlicht, ne? Es ist draußen inzwischen.
Am 17., glaube ich.
Am 17.
ist es
Oktober,
ja.
Okay, also inzwischen ungefähr 10 Tage.
Nicht so lange.
Ja, ist es draußen. Also auf jeden Fall, wie lange dauert es, dieser Prozess, also es ist wahrscheinlich auch iterative Prozess, der da ist und dann eben, ja, natürlich überschreiben, produzieren, illustrieren bis zum Drucken. Also von Anfang der ersten Idee bis zum Veröffentlichen, wie lange dauert es?
Wir haben tatsächlich nachgeschaut und das waren diesmal 15 Monate.
15 Monate.
Also nicht, dass wir jetzt 15 Monate am Stück da dran gesessen sind, ja, aber... sozusagen halt in diesen Abständen, wir machen es ja beide nebenher, ne?
Ehrenamtlich auch quasi.
Ja.
Zumindest, also nein, nicht ehrenamtlich, nicht, also freizeitmäßig, sagen wir es mal so. Und, also nicht beruflich.
Ja. Ja. Und das Ganze muss ja auch ein Stück weit reifen. Also man hat da verschiedene Grade, wenn der Text steht, wenn die Rätsel stehen, dann kann man mal ausprobieren, welche Grafik funktioniert. Dann braucht man Feedback von den Erstspielern. Wir nennen unsere Leser da in dem Zusammenhang Spieler, damit uns die einfach auch Feedback geben. Ist das verständlich, wie wir das darstellen?
Also funktionieren die Rätsel auch?
Schwer funktioniert, ja. Also das ist gar nicht so leicht, weil in der Eigenwahrnehmung ist das alles doch ganz klar und man muss doch draufkommen. Und da hat uns der Emons Verlag, speziell die Ann Schröder, sehr geholfen. Die hat da quasi unsere Null-Stunden-Testspieler gefunden. Und das war wirklich ein wichtiger Punkt. Und sowas dauert auch eine Zeit lang, dass die das durchspielen und ein Feedback auch an uns zurückkanalisieren, damit wir die nächste Stufe der Qualität erreichen können.
Das heißt, dann kann auch sein, dass man mal etwas, was man vielleicht geplant hat, dann nochmal umschreibt oder nochmal umbaut. Das heißt, es ist nicht so ein Gradlinienprozess, sondern auch so ein bisschen so ein Flow, der irgendwo vielleicht mal wieder auf eine Stufe zurückgeht. Also ein Phasenmodell mit Rücksprung, irgendwie so, wie man bei der Softwareentwicklung sagen würde. So kann man es sich dann auch vorstellen. Es ist nicht ganz gradlinig, nicht, auch wahrscheinlich nicht ganz so unmittelbar planbar, dass man sagt, heute das, in 5 Monaten das, sondern das ergibt sich halt auch.
Ja, also das ist wie beim Roman. Nee, ich meine, das letzte Viertel ist das Schlimmste.
Ja, ja, ja. Mhm. 7 Geister. Wir haben schon vorher gesagt, es hat irgendwas mit ein bisschen Fiction auch zu tun. 7 Geister, wieso gerade 7 Geister? Erklärt mal vielleicht ein bisschen da den gedanklichen Ansatz. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, aber ein bisschen einfach, dass man von der Grundstory ein bisschen Verständnis hat. Wer mag von euch?
Okay, also ich würde vielleicht erstmal kurz was zum Inhalt sagen und Thomas erklärt dann so ein bisschen sozusagen die Mechanik, die hinter diesem Buch steckt, beziehungsweise wie man das liest. Ja. Also die Geschichte ist eigentlich recht simpel. Wir haben 3 Paketboten, die am Tag vor Weihnachten ganz dringend ein Paket in die schwäbische Kleinstadt Muggenpfuhl liefern müssen. Es kommt zu einer Autopanne, also sie fahren in der Nacht und sie müssen in die schwäbische Albbahn umsteigen. Und dort wachen sie dann eingesperrt im Gepäckraum wieder auf und sie sind nicht allein. Mit ihnen im Zug sind die Geister der schwäbischen Weihnacht. Das ist sozusagen so der äußere Rahmen. Und wie dieses Buch quasi gelesen wird, dazu weiß der Thomas mehr.
Ja, unser Escape Room, wie der Harald vorher schon angemerkt hat, das Charakteristikum ist immer, dass man eingesperrt ist, in unserem Fall in einem Zug. Und was auch noch zum Escape Room dazu gehört, ist ein Moment der Gefahr. Also in der Regel entweder geht der Sauerstoff aus oder irgendwelche bösen Tiere wollen einen ans Leder. Und deswegen ist man halt bestrebt, in den nächsten Waggon, in das nächste Kapitel zu kommen. Ich würde das als hybride Unterhaltungsform bezeichnen. Der Leser erfährt da eine sehr hohe Aktivierung. In einem klassischen Buch, in einem Roman, da lese ich das durch und freue mich, wenn ich den Gedanken vom Schriftsteller erfasse. In unserem Fall haben wir ständig diese Herausforderung, also jedes Rätsel ist eine Herausforderung und immer wenn man eins knackt, hat man da ein Erfolgserlebnis. Also und das geht eben, wir haben 18 Rätsel in diesem
18.
18 Stück, ja. Also 18 Mal Herausforderung und 18 Mal Erfolg. Und das ist eben das Schöne, dass das einen über lange Zeit kontinuierlich Freude schenkt, wenn man es durcharbeitet. Mhm. Und Escape Room gibt es auch in der klassischen Form. Das sind dann wirklich Gebäude, Räume, wo man eben sich selbst wirklich rauskämpfen muss. Der Nachteil oder sagen wir so, der Vorteil vom Buch ist einfach, das Buch ist einfach nicht ortsgebunden. Ich kann es überall machen, zu Hause, in der U-Bahn, wo ich gerade lustig bin. Und es ist auch nicht zeitgebunden. Wenn ich heute 2 Rätsel machen will, dann mache ich heute die. Wenn ich dann nicht weitermache, dann war es das für heute. Was einfach bei der klassischen Form dieses Escape-Rooms nicht geht, weil da hat man einen Termin gebucht und dann hat man halt eine gewisse Spielzeit und ist ähnlich, aber hat seine Vor- und
ja. Gibt es denn so ein Escape-Buch-Prinzip auch noch anders oder seid ihr jetzt quasi der Erfinder dieses Genres oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich habe verstanden, Escape, so dieses, du bist irgendwo, musst irgendwo raus mit irgendwelchen vielleicht Rätsel lösen, gibt es in anderen Formen schon auch so als Spiel, aber so als Buch, ist das jetzt bei euch was Neues, was Einzigartiges, oder?
Nee, also das Prinzip mit dem Seitenauftrennen, das gab es vorher auch schon, aber wir haben es sozusagen für den regionalen Bereich, das ist tatsächlich das Einzigartige, dass wir sozusagen einen Regio-Escape-Room-Thriller quasi geschaffen haben. Ja. Aber sozusagen dieses Prinzip, also es gibt ja auch noch andere Escape-Room-Bücher, die sind von der Mechanik ähnlich. Das heißt also, das haben wir jetzt nicht erfunden. Also bei unserem Buch ist es ja so, man muss die Seiten öffnen. Die sind sozusagen geschlossen. Mit so einer Falzbindung und die kann man sozusagen einfach auftrennen. Mhm. Und je nachdem, für welche Lösung man sich entscheidet, findet man sozusagen die Seite, wo man weiterlesen kann und rätselt sich sozusagen so durch das Buch. Also es hat ja auch einen physischen, so einen taktilen Aspekt. Ja. Genau.
Das heißt, es ist mehr oder weniger ein kapitelweises Vorgehen. Dann musst du dich entscheiden für eine Frage. Du musst entsprechend Seite quasi aufzupfen, aufreißen. Oder man hat es gerade gehört. Und dann bist du auf der entsprechenden Seite. Und dann entsprechend kannst du vom einen Kapitel zum nächsten gehen. Das heißt, wie du gesagt hast oder wie er gesagt hat, man kann sich die Etappen einteilen. Und irgendwann mal kommt man am Ende quasi raus und dann hat man das Ziel erreicht. Das heißt im Umkehrschluss auch, das Buch ist eigentlich nur zur einmaligen Verwendung. Das heißt, wenn du es durchgespielt hast, dann hast du es im Prinzip. Ne? Nochmal, lässt sich irgendwie nicht machen, dann hast du die Lösung schon und dann hast du natürlich auch die Seiten schon aufgezupft. Das heißt, es ist eigentlich ein einmal Freude dran haben Event und dann, ja.
Genauso, deswegen steht auch ganz vorne drin, du kannst das Bierchen nicht weiter verschenken. Ich tut mir leid.
In Schwäbisch. Aber ihr habt jetzt nicht um die schwäbische Klientel irgendwo im Blick, oder? Weil das auch mit der Story irgendwie sehr stark mit Schwaben drin ist. Und
das hat sich insofern ein bisschen angeboten, weil ich habe, sag ich mal, schon zwei Kriminalromane sozusagen über Schwaben geschrieben und die spielen eben auch in diesem, sag ich mal, quasi fiktiven Universum von Muggenpfuhl. Und da spielen ja quasi auch unsere Regio Escape Rooms.
Ja, wir kommen auf Muggenpfuhl.
das war so eine Geschichte. Also ich hatte, als ich diesen Krimi geschrieben habe, da hatte ich eben so die, also da, ich wollte schon da spielen lassen, wo ich herkomme. Also eigentlich sollte der in Pfullendorf spielen.
Ja, okay.
Und dann hat aber sozusagen Pfullendorf, das hat dann auch nicht so ganz gepasst, ne? Weil also die Romanhandlung, die war eben so, da musste halt die Kirche woanders hin und der Friedhof. Und um mich sozusagen von diesem Zwang der Authentizität da ein bisschen zu lösen, habe ich quasi das ganze Dorf genommen und habe so ein bisschen in so eine Parallelwelt gesetzt und da heißt es Muggenpfuhl. Also jemand, der im Pfullendorf wohnt, der wird sicherlich
Das ist hinten dran Muggen. Ich dachte, vielleicht gibt es viele Stechmücken oder sowas und du hast geschrieben, im Sommer draußen gesessen und da sind die blöden Viecher
auch. Also tatsächlich in der Geschichte ist es so, es ist tatsächlich da so, ich glaube Pfullendorf kommt da glaube ich auch ein Stück weit her, aber in der Geschichte ist es so, da ist es ein bisschen moorig, morastig und da gibt es viele Mücken und daher rührt dann zumindest in der Geschichte auch der Name Muggenpfuhl.
Okay, ja, sehr schön. Gut, und ansonsten das sehr viele schwäbische Ambiente ist natürlich so, die Frage, ist das dann auch in anderen Bundesländern oder in Norddeutschland vertreibbar, wenn es so explizit um Schwaben irgendwo geht, oder?
Boah, ich muss gestehen, da bin ich ein bisschen überfragt, also wir haben schon Feedback bekommen aus Hamburg, die fanden witzig. Also weil das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, auch Bayern finden ja auch viele, können damit irgendwie ein bisschen was anfangen, weil es halt einfach quasi auch eine Marke ist. Und insofern, ich denke mal, unser Kernpublikum sitzt wahrscheinlich schon in Schwaben, aber das heißt nicht, also jeder Hamburger, der möchte, darf sich das auch kaufen.
Und Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir bei der Rätselgestaltung, bei der Schwierigkeit, wir versuchen jetzt nicht Situationen zu erzeugen, wo du unbedingt
nur ein Schwabe lösen kann.
Ein Schwabe lösen kann, der
das hilft.
Dialekttraining über die letzten Jahre gehabt hat. Und wir haben auch kleine Hilfeseiten eingebaut, um das nötige Detailwissen zu ergänzen für diejenigen, die das nicht so wissen.
Irgendwas hin heißt Spicker, heißt das, glaube ich, ne? Irgendwie so ein Kapitel irgendwo, wo man ein bisschen schauen kann, das hatte ich gesehen.
Genau, aber erst selber denke, dann Spicker, ne?
Ja.
Also schau hier.
Ja, genau. Ja, ich habe schon geschaut, habe ja auch schon hineingespickt. Okay, gut, verstanden. Das heißt auf jeden Fall in dieser Form ein doch ein bisschen ungewöhnliches Buch, aber du hast schon mal was Ähnliches geschrieben. Hast mir vorher gesagt,
genau.
Das ist in dieser Form eigentlich schon die zweite Ausgabe einer solchen Buchform. Das heißt, du hast da schon mal gute, nämlich an Erfahrung gesammelt.
Oh ja, also wir haben versucht, alles, was wir beim ersten Mal falsch gemacht haben, beim zweiten Mal richtig zu machen. Ja. Also und es waren schon so ein paar Sachen, also von der Bildfindung über die Rätselgestaltung, über die Geschichte. Also da gab es viele Sachen, die haben wir, glaube ich, diesmal effizienter gemacht. Mhm. Und das erste Buch dieser Art, das hieß Entkomm den Schwaben. Mhm. Und da ging es um so eine Reisegruppe, die wollten eigentlich zur Fortbildung nach Muggenpfuhl kommen und sind dann quasi in irgendwelche unterirdischen Keller verschleppt worden, aus denen die sich dann sozusagen, ja, wie soll ich sagen, wieder herauskämpfen mussten.
Aber wir haben auch gute Sachen beibehalten, wie zum Beispiel die Outline von unserem Buch, also diese schwarz-gelbe
Warnband.
Genau, also wer so etwas in einem Buchladen sieht, so eine schwarz-gelbe Warnbanderrolle unbedingt kaufen, das ist unsere Qualitätsarbeit. Und
Er springt so von natürlich zwischen anderen schon dann ein bisschen entgegen. Ne? Und sonst von Buch, also für alle die das nicht sehen können, ihr habt ja sicherlich irgendwo auch eine URL, wo man vielleicht nebenbei, während wir sprechen, ein bisschen schauen kann, vor allem um auch ein bisschen einen visuellen Eindruck zu kriegen. Habt ihr die gerade so im Kopf? Ich weiß, auf Social Media oder auch bei dir halt ist eine Website, wo man ein bisschen was sehen kann. Wollt ihr da kurz eine Webadresse sagen, wo man nebenbei ein bisschen gucken kann?
Ja, also Facebook Harald Marburger, da findet sich auf jeden Fall was.
Blackspot 12 habe ich hier.
Ja, das ist eher so für den Drehbuch, Drehbuchbereich.
Okay. Mhm.
Da ist es nicht so speziell, aber ich habe jetzt auf Facebook kürzlich was hochgeladen.
Mhm. Das heißt, wenn man bei Facebook jetzt gezielt nach
wenn du nach Harald Marburger suchst, dann kommst du dorthin.
Oder ganz einfach Amazon 7 Geister eingeben, dann ist man gar nicht weit weg, das Buch zu finden.
Okay, dann findet man
es. Oder eben, also wenn du 7 Geister und Marburger oder Killer eingibst, dann findest du das. Auch auf dem Emons Verlag.
Ja. Okay. Also für alle diejenigen, die dann noch Weihnachtsgeschenke haben, sind quasi schon bald für Weihnachten. Ist das schon auch ein bisschen so der Gedanke, dass das jetzt veröffentlicht wird, dass es Weihnachten irgendwo dann irgendwo. Und ich meine, das Thema ist ja auch mit Weihnachten, ne? Dass das irgendwie so ein bisschen zeitlich passt.
Es ist die einzige Chance, das schwäbische Weihnachtsfest zu retten. Ja. Also jeder Schwabe müsste sich das jetzt eigentlich kaufen.
Du meinst den Buchhändler.
Ja. Tatsächlich geht es in dieser Geschichte darum, das Weihnachtsfest zu retten.
Ja. Okay, ja, gut, verstanden. Sag mal, für welchen Altersbereich schätzt ihr das? Ist das für Kinder irgendwo oder auch Erwachsene? Ja. Habt ihr da irgendwie so eine Empfehlung oder auch so eine Komplexität und vom Umgang? Wie würdet ihr sagen? Also ist es ein explizites Kinderbuch? Ist es ja nicht, würde ich sagen.
Also ich würde sagen, das funktioniert auch für Kinder, selbst wenn die Kinder noch nicht lesen können. Das Entscheidende ist, ob die Person einen wachen Geist hat und solche Herausforderungen mag. Wenn ein kleines Kind an sowas interessiert ist, dann kann die das mitspielen. Das braucht natürlich dann einen Erwachsenen, der das vorliest. Und auch von der älteren Generation, solange man Spaß an solche Herausforderungen hat, ist das für alle eine wunderbare Sache. Und was ich als toll empfinde, ist die Möglichkeit, dass man es eben gemeinsam macht. Man muss nicht alleine lesen. Bücher liest man oft alleine. Dies hier ist wirklich wie ein klassisches Brettspiel. Man kann zu mehreren sitzen. Und dann ist ja manchmal das Lösen leichter, weil genauso wie der Harald und ich Ideen miteinander ausbrüten, findet man dann gemeinsam manchmal die Idee, ist das nicht so gemeint, könnte man so tun. Und dann wird das Ganze auch leichter und ein gemeinsames Erfolgserlebnis.
Also ich würde mal sagen so 7 bis 100.
7 bis 100. Okay.
Hallo, hier ist Radio Free FM, die Plattform. Und im Studio sind Thomas Kehler und Michael Drost an der Moderation.
Ja,
und ich... Harald Marburger.
Genau, so, wunderbar, super, klappt doch. Wir haben also auf jeden Fall jetzt euer Buch heute in der Besprechung sozusagen. Wir haben schon gerade gelernt, es ist mehr oder weniger, kann man sagen, ein interaktives Buch. Ein Buch, bei dem man über verschiedene Kapitel hinweg Rätsel löst, sich orientiert und über die entsprechende Lösung, die man dann findet, quasi einen Sprung zum nächsten Kapitel macht und ja irgendwann mal dann hoffentlich am Ziel angelangt. Und jeweils zu den einzelnen Kapiteln, habt ihr ja schon gesagt, gibt es so eine Art Story. Und wir wollten einfach mal, glaube ich, so ein bisschen einen Eindruck vermitteln. Da hast du schon dein Buch aufgeblättert. Da haben wir jetzt ein Kapitel und da haben wir jetzt so ein bisschen eine Story. Und daraus wolltest du ein bisschen einfach mal, glaube ich, einen Eindruck geben und was vorlesen.
Ganz genau. Und zwar springe ich einfach mal mitten ins Buch, so eine kleine Sneak Preview. Ich fasse noch mal ganz kurz die Handlung zusammen. Wir haben drei Paketboten, Max, Lenny und Viktor, die sozusagen versuchen, aus einem Zug zu kommen, aus der Schwäbischen Albbahn. Und sie müssen sich quasi von Abteil zu Abteil kämpfen und treffen dabei auf schwäbische Weihnachtsgeister. Und einer von diesen Geistern erwartet sie hinter der nächsten Tür. Mhm. Dann fange ich einfach mal an zu lesen.
Gerne.
Stirnrunzelnd betrachtet Viktor die Tür, die zum nächsten Waggon führt. Sie hat eine ovale Form mit Gummidichtungen. Sieht sehr massiv aus. An der Seite gibt es einen roten Knopf, den ich kurz entschlossen drücke. Mit einem Zischen schwingt die Tür zur Seite und wir treten nacheinander ein. Mhm. Kaum sind wir drin, schließt sich die Tür mit einem schmatzenden Geräusch hinter uns. Im Waggon dahinter sieht's aus wie auf einem Secondhand-Markt für Weihnachtsgeschenke. Überall liegt abgenutztes Weihnachtsspielzeug. Ich sehe alte Puppen aus Handtüchern und Augen aus Kieselsteinen, Strohmännchen, abgenutzte Holzklötze und schlecht geschnitztes Holzspielzeug. Eine Tanne, von der die meisten Nadeln abgefallen sind, hängt windschief in einer Ecke. Ein Dutzend brennende Kerzen tauchen den fensterlosen Waggon in ein flackerndes Halbdunkel. Vorsichtshalber sehe ich mich nach irgendwelchen Schattengestalten um, doch da ist nichts. Stattdessen hüpft eine unglaubliche Gestalt aus dem Weihnachtsdurcheinander heraus. Es ist ein ausgemergelter alter Mann in Unterhemd und Schottenrock, der nur auf einem Bein steht. Wenn ich das richtig sehe, hat er auch nur einen Schuh. Der Blick, mit dem er uns über den mit Klebeband geflickten Nasensteg seiner Brille anstarrt, ist alles andere als freundlich. »Wer hat euch denn eingeladen?« Ihr seht doch, der Platztisch knapp, wie alles in diese Zeit. Er seufzt, das Leben ist kein Schlotzer, dafür ist es viel zu teuer. Wir wollten gar nicht stören, nur mal kurz durch, sage ich. Aha, so einfach ist es leider nicht. Das kostet Kleinigkeit, wie alles im Leben. Der hutzlige Mann hüpft von einem Bein aufs andere. Mit großen Augen sehen wir ihm zu, wie er mit dem anderen Fuß in den einen Schuh schlüpft. Was gibt's dort zum Glotzen? So spare ich einen Schuh. Ich bin der Geist der schwäbischen Sparsamkeit und da kommt's auf die Details an. Wie heißt so schön? Mit kleinem Schritt kommt's Geld ins Haus, raus macht's große. Und bei der Reiche lernt man spare, bei der Arme's koche. Stimmt doch, oder? Aus den Augenwinkeln beobachte ich, wie eine der Kerzen langsam erlischt. Neben mir gähnt Lenny und ich fühle einen leichten Druck auf der Brust. Ja, sage ich. Weihnachten ist ein teures Fest. Da arbeitet viele mit und die wollen sogar beim Weihnachtsmann was dafür haben. Wenn ihr hier vorbei wollt, müsst ihr mir zuerst eine Frage beantworten. Das Rentier bekommt 14 Euro. Die zwei Esel 28 Euro. Wie viel bekommt der Wichtel? 21, 56 oder 7 Euro? So, ich lasse diese Frage einfach mal so stehen. Also wiederhole doch mal, das Rentier bekommt 14 Euro. Die zwei Esel 28 Euro. Wie viel bekommt der Wichtel? Die werden wir dann so gegen Ende der Sendung auflösen. Ich kann nur so viel sagen, also diese Frage ist lösbar. Man muss nur ein bisschen drüber nachdenken.
Und nun gibt es ja irgendwo wieder mit visuellen Hinweisen irgendwas, wo ich doch einen Bildausschnitt suchen muss. Wie ist das jetzt hier in dem Fall? Da gibt es auch irgendwo, oder gibt es kein Bild, wo ich dann suchen muss? Oder das ist jetzt zum
Beispiel. Doch, also jede der Lösungsmöglichkeiten ist quasi mit einem Bildausschnitt verbunden. Ja. Und die, sage ich jetzt mal, die richtige Lösung, die enthält einen Bildausschnitt, den man auf den anderen Seiten wiederfindet. Und wenn man ihn dort wiederfindet, dann weiß man, aha, diese Seiten, die muss ich jetzt öffnen und dort kann ich weiterlesen. Die falschen Lösungen, die führen einfach nirgendwo hin. Also da findet man einfach den Ausschnitt nicht, weil es den nicht gibt.
Ja, genau. Das heißt, mit dem richtigen Ergebnis, das man hat, findet man auch die richtige Referenz, den richtigen Sprungpunkt. Und wenn ich den falschen Wert habe, dann finde ich im Prinzip den Sprungpunkt nicht. Und dann weiß ich, dass ich falsch bin. Das heißt, nur wenn ich das Objekt finde, identifizieren kann, finde ich überhaupt den nächsten Link oder kann überhaupt weitermachen. Und ansonsten stehe ich halt an der Stelle und komme nicht weiter. Das ist im Prinzip das, ja, die Logik oder einfach dann der Sprung.
Genau.
Ja. Und die Leute, die jetzt das getestet haben, hat es überwiegend geklappt? Oder wie war es so vom Schwierigkeitsgehalt so jetzt die Rückmeldung oder die Erfahrung?
Also unser Testteam von Emons, die haben das eben durchgespielt und wir haben dann auch die Rätsel angepasst, dass das eben funktioniert. Das ist auch manchmal eine Wahrnehmungssache. Manchmal kann man mit der Bildgestaltung etwas vereinfachen oder verschwierigen. Wir bauen auch zum Beispiel gerne in den Text Lösungshilfen mit ein. Das bedeutet automatisch, wenn jemand nur versucht, das Rätsel zu knacken, dann schafft er das manchmal nicht, weil er ohne den Text nicht den richtigen hilfreichen Hinweis bekommt.
Ja.
Und so wollen wir den Leser einfach auch davon überzeugen, dass er in den Genuss der schönen Geschichte kommen soll, damit es auch leichter geht.
Das heißt, man muss jedes Wort eigentlich genau lesen, sehr detektivisch quasi irgendwo schon rangehen. Ist das so?
In der Tat. Also es ist so, dass sich der Hinweis quasi im Text versteckt, das ist die eine Geschichte. Es gibt auch andere, muss man sich die Bilder ganz genau anschauen.
Ja,
also da haben wir ein paar sehr, sehr spannende Rätsel da drin.
Und das Ziel ist eben auch ein bisschen Abwechslung zu erzeugen. Ja. Wenn man immer nur gewohnt ist, im Text ist irgendwo ein verstecktes Wort, das mich zum Ziel führt, dann wird es langweilig, dann kann man sich darauf einstellen. Und so durch das, dass man die Natur der Rätsel eben verändern, manchmal ist es eine bildliche Darstellung, dann hilft der Text recht wenig an der Lösung. Und in einem anderen Fall, da ist der Text das Essentielle, um diesen charmanten Gedanken vom Rätsel zu erkennen.
Ja, das heißt, da muss man schon sich auch eurerseits in der Vorbereitung oder in der Planung sehr viel Gedanken machen. Und das ist nicht mal so geschwindlos in einem runtergeschrieben. Das heißt, das ist schon wirklich sehr viel, auch ihr habt ja vorher gesagt, einiges ist ein langer Brainstorming-Prozess und dann eben auch in der Umsetzung. Das bedarf schon einiges hineinversetzen und dann ausschreiben. Wie viele verschiedene Evaluierungen oder wie viele, auch was den Text angeht, also wie viele Modifikationen oder wie viele Tage braucht man, um jetzt sowas zu finalisieren, allein so den Text, den du jetzt gerade gelesen hast. Also redigiert man den 5-mal, 6-mal oder?
Ja, also so, also 3-4 Mal muss man da auf jeden Fall drüber gehen, weil teilweise sozusagen, man ist ja in der Länge des Textes dann teilweise auch noch sehr limitiert. Das hängt jetzt sozusagen wieder damit zusammen, wie die Bildgestaltung ist, aber dann heißt es doch, schreibt das, aber 150 Zeichen weniger.
Ah, ja.
Oder 300 oder so. Und dann steht man dann so, okay.
Ich meine, theoretisch hättet ihr sagen können, ach, wir machen jetzt einen richtig fetten Schmöker da draus, wir machen es doppelt so lange, noch ein paar Story oder noch ein paar mehr Sprünge mehr, aber das wäre dann schwierig, weil die Leute ja nicht mehr durchkommen und zu lange dafür benötigen, oder? Also gerade, dass man da das richtige Maß an Text und eben damit auch Dauer der Bearbeitung oder des Spieles oder des Umgangs da findet, das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, oder?
Also das war auch ein Punkt, was wir uns gut überlegt haben. Es gibt ja manchmal so Rätselbücher, 5000 Kreuzworträtsel, das sind dann oft so Kataloge, mit denen irgendjemand erschlagen könnte. Und wir wollten einfach nicht auf pure Masse gehen. Wir wollten da Klasse drin haben. Und die Klasse bedingt auch, dass man eine Geschichte hat. Und so eine Geschichte kann man auch nicht unendlich in die Länge ziehen, weil irgendwann merkt man dann, aha, jetzt haben sie versucht, da noch was rauszupressen. Und deswegen hat sie die Variante mit unseren 18 Kapiteln als wirklich gutes Mittelmaß herausgestellt, um die Geschichte rüberzubringen.
Ja, das heißt, man darf auch nicht zu sehr jetzt überladen, sonst verlieren die Leute vielleicht die Lust und sagen, boah, ich komme da ja nicht durch und habe keine Lust mehr, leg's zur Seite und dann ist es im Prinzip auch nicht befriedigend.
Das ist quasi der Worst Case, wenn der Leser unzufrieden ist, wenn er sagt, das ist zu schwierig oder zu langatmig. Alles, was irgendwie zu extrem ist, wird in so einem Buch als unangenehm empfunden und dann verliert man die Freude dran, dann ist der Spaß weg und dann haben wir unser Ziel nicht erreicht.
Ist das jetzt mit den, sagen wir mal, mit den 3-4 Tagen, die wir vielleicht an Weihnachten auch frei haben, dann eine schöne Weihnachtslektüre oder ein schönes Weihnachts irgendwo präsent, was man dann in den Weihnachtsfeiertagen, wie soll ich sagen, arbeiten oder eben dann nutzen oder damit spielen können soll?
Ja, also die Erfahrung, die wir mit dem ersten Escape Room gemacht haben, also Weihnachten ist in der Tat eine super Zeit für sowas, weil man es eben auch im Kreis der Familie oder mit der Partnerin zusammen machen kann. Es ist witzig, es ist jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, so beschwerlich und man hat halt immer schöne Erfolgserlebnisse, wenn man es dann quasi gelöst bekommt. Also das eignet sich für alle, die Weihnachten mögen und Weihnachten auch retten wollen.
Ja, genau. Deswegen haben wir auch gesagt, Weihnachten soll gerettet werden. Das war euer Ansatz. Also deshalb auch ein bisschen eben für die Weihnachtsfeiertage vielleicht eine geeignete Lektüre. Schön. Wir haben noch einen Punkt. Das habt ihr gesagt. Das hat sehr viel mit Schwaben zu tun. Und es hat euch, das hast du gesagt, vor Harald, euch auch die schwäbische Schimpfkultur euch ein bisschen angetan. Und jetzt finden sich als eine Aufgabe, habe ich gelernt, unter anderem auch ein paar schwäbische Schimpfwörter in einer Matrix sozusagen oder wie so ein Kreuzworträtsel schaut es aus. Lass uns da ein bisschen reden, was es damit auf sich hat und was sind so eure Favorites, vielleicht auch was Schimpfwörter angeht und was macht eben das vielleicht auch noch so besonders?
Ja, also ich bin ein absoluter Fan schwäbischer Schimpfwörter, weil also ganz ehrlich, also ich kenne viele Schimpfwörter in verschiedenen Sprachen, aber so plastisch und bildlich und auch witzig wie schwäbische Schimpfwörter, also das habe ich ehrlicherweise habe ich das noch nirgends gefunden, also und auch ganz viele haben so eine ganz interessante Etymologie, also da steht dann quasi auch noch eine Bedeutung quasi dahinter, also nur mal so als kleines Beispiel zum Beispiel Enteklemmer.
Oh ja,
also ein geiziger Mensch, der einer Ente noch schnell ein Ei abpresst, bevor er sie verkauft. Das finde ich einfach großartig. Oder ein Muggermelker, ein Mückenmelker, also jemand, der sich über Nichtigkeiten aufregt. Oder Dinge, also so Wörter, die einfach keine Erklärung brauchen. Ein Randsteuschlotzer.
Habe ich nie gehört.
Ein Randsteuschlotzer oder ein Erschle-Schlupfer.
Aha.
Oder natürlich der Klassiker, der Allmachtsbachel. Oder was ich letztens gelesen habe, am Depp sei Sockerhalter.
Ups.
Also der Sockenhalter von einem Depp, also quasi die Steigerung eigentlich, der ist noch deppeter oder noch dümmer wie der Depp an sich. Oder auch ein Glotzbock, Arschbacke-Gesicht.
Ja.
Also da gibt es wirklich schöne Sachen.
Wow. Also
deswegen mussten wir da auch ein Stück weit drauf eingehen.
Da habt ihr erstmal gesammelt und so die aus eurer Sicht die nettesten Begrifflichkeiten da dann irgendwo verbaut.
Ja.
Das heißt, das gibt es tatsächlich aus eurer Sicht. Ich meine, ich bin ja auch aus dem Schwabenlande, ich kann es nicht so mit anderen vergleichen. In Bayern zum Beispiel gibt es sowas dann, Thomas, nicht so vergleichsweise, oder? Irgendwas Lustiges,
ja, Nettes. Es gibt natürlich auch in Bayern solche spezifischen Ausdrücke, aber uns war es eben wichtig, das Schwäbische als Rahmenthema zu nutzen, um einfach dem Buch auch gewisse Wärme zu geben, weil das sind einfach so, auf Neudeutsch würde man sagen, so coole Ausdrücke, die einfach mit einem Wort so viel sagen, ohne dass man viel erklären muss. Und das ist einfach die Schönheit, wenn man das da verwenden kann. Und der Harald als Eingeborener, der
ist halt der Eingeborene Schimpfwort-Spezialist.
Ja. Aha.
Aber jetzt müssen wir das Rätsel noch auflösen.
Ja, natürlich, ja klar.
Genau, ich hatte gesagt, also, das Rentier bekommt 14 Euro, der Esel bekommt 28 Euro. Wie viel bekommt der Elb? Der Elb bekommt natürlich 7 Euro, denn der Preis richtet sich nach den Beinen. Ein Rentier hat sozusagen 4 Beine, bekommt 14 Euro, das heißt pro Bein gibt es 3,50. Der Esel, die zwei Esel, die bekommen 28, das heißt 8 mal 3,50, das heißt der Elb hat 2 Beine, kriegt also 7 Euro. Mhm. Also kann man drauf kommen.
Ja, das ist ein bisschen Dreisatz und ein bisschen klug gedacht und von daher also durchaus lösbar. Also das war jetzt mal das Beispiel von so einigen Aufgaben. Vielleicht nochmal für alle, das Buch ist von der Seitenzahl, wie dick ist es? Von der,
ich glaube, 80.
Was steht es hier nicht drin?
Also es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein
Handbuch. Ich würde sagen so 60, 70.
60, 70, ja. Mhm.
Ja. Können Sie jetzt durchzählen, aber das schafft man
ja
nicht mehr.
Ja, das ist vom Format auf jeden Fall, was ist so DIN A5, ne? Also im Prinzip auch zum Reise, irgendwo auf dem Reise
größer als DIN
A5 mitzunehmen und von daher, ja, sehr gut. Ist dann irgendwie, Nachfolger schon sowas im Plan oder ihr guckt jetzt erstmal, wie das Buch läuft und dann seht ihr weiter, oder? Oder könnte es auch eine Fortsetzung geben?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch eine Fortsetzung machen. Vielleicht nicht zu Weihnachten, sondern vielleicht zu Ostern.
Oh ja, ja, genau, dann kommt irgendwas.
Pfingsten.
Ja, irgendwas Neues. Auf jeden Fall, also momentan ganz konkret in der Planung ist noch nichts, aber das könnte dann noch kommen.
Ja.
Ja, sehr schön. Gut, wenn man noch weitere Infos haben möchte, jetzt kannst du mal ganz kurz sagen, wo man nachlesen kann, für alle, die später eingeschaltet haben. Ihr habt Facebook auf jeden Fall genannt.
Genau, also auf Facebook Harald Marburger oder auf der Seite vom Emons Verlag, wenn man da irgendwie 7 Geister eingibt oder wenn man einfach bei Google 7 Geister und Marburger oder Killer eingibt, dann wird man da auf jeden Fall fündig.
Mhm, schön. Ihr seht selber von Uhrzeit 17:59 und 22 Sekunden, Thomas und Harald, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart.
Vielen Dank, dass wir da sind.
Es war kurzweilig. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Buch. Wir sind mit der Plattform für heute auch tatsächlich schon wieder durch. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und das war's dann für heute. Ihr sagt nur einen ganz kurzen Namen, auch wenn Sie ja schon mal gehört haben. Es waren im Studio meine Gäste.
Der Killer Thomas.
Und der Harald Marburger.
Wir sagen zusammen Tschüss, macht's gut, schönen Nachmittag und auf bald.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.